Gott schenke euch erleuchtete Augen des Herzens. Liebe Schwestern und Brüder, was gibt's eigentlich von Kirche? Was gibt Kirche? Und was kann sie Besonderes geben, was andere vielleicht nicht in dieser Weise geben können? Klar, um Gemeinden und all die Menschen, die vor Ort arbeiten, am Laufen zu halten, braucht es viel Geld. Aber darüber hinaus gibt Kirche Geld und Ressourcen für Arme und Ausgeschlossene. Gemeinden und Christenmenschen geben mehr als andere. Christinnen und Christen geben mehr ab. Allein wenn man schon sonntags in den Gottesdienst geht, gibt man ja immer schon Kollekte. Ja, und es ist ja auch ein wichtiges Erkennungszeichen von Kirche von Anfang an gewesen, die Sorge um die Armen und von dem, was wir haben, zu teilen. Auch damit die Welt besser wird. Heute ist das viel komplizierter geworden und manchmal auch umstritten. Was passiert eigentlich mit dem ganzen Geld? Hilft es wirklich, wenn wir es in den globalen Süden schicken? Was für Apparate hängen da alles dran? Der ganze Verwaltungsaufwand, die Gebühren. Wie viel kommt wirklich an? Versickert womöglich manches? Ich persönlich finde diese Arbeit sehr, sehr wichtig. Sie macht uns sichtbar als Kirche, auch wenn es heute globaler gedacht und strategisch sein muss und klug. Unser Geld hilft an vielen Stellen, die Welt zu verändern. Das zum Beispiel gibt Kirche. Und Gott sieht es gerne und er sieht es auch gerne, wenn wir es einfach machen und nicht nur darüber reden. Tun müssen wir es. Tun. Giving what we can. Wir geben, was wir kennen können, so nennt sich eine Bewegung, die Kirche und andere gebende Organisationen überflügeln will. Sie wurde von dem britischen Philosoph Toby Ord gegründet. Er hat dieses Aktionsbündnis gestartet, weil er dachte, damit kann man besser und effizienter helfen, als es die traditionellen Organisationen tun. Wie gut das Geld investiert ist und wie kostenschonend es ist, meint er, das kann man immer, immer noch besser machen. Bis zu 1000-mal mehr Effekt, sagt er, hat dann das Geben. 1000-mal sinnvoller als das gewohnte Einsammeln von Geld. Das behauptet er. Aber ich habe den Eindruck, er verkennt dabei, mit wie viel Erfahrung, Respekt und ständiger Auswertung gewachsene Organisationen wie Brot für die Welt arbeiten. Effektiver Altruismus nennt sich diese andere Gebephilosophie, die auch von Facebook-Gründer und von Philanthropen der Superreichen gerne vor Kameras verkündet werden. Aber diese Gebephilosophie, sie stellt zurück, wie entscheidend im Prozess die Menschen vor Ort sind, mit ihrer Geschichte, mit ihrer Würde, mit ihrer Tradition. Ich habe das mehrfach sehr eindrücklich erleben können, als ich mit Brot für die Welt unterwegs war, bei verschiedenen Projekten in Peru und in Bolivien oder auch mit unserem Missionswerk in Tansania. Dort wird hauptsächlich auf die Menschen vor Ort gehört, auf ihre Erfahrung, ihre Expertise. Es ist nicht so, dass wir kommen und die großartigen Helden sind, die wissen, wie es geht. Nein, die Menschen vor Ort mit ihren Projekten werden gefördert und unterstützt. Aber wie auch immer, das Geben heute geschieht auf einem Markt der Gebenden. Man will besser geben als die anderen. Man will möglich die Besten sein im Geben. Und wer heutzutage gibt, muss immer auch gut zu sehen sein. Nicht still, sondern laut und öffentlich. Nicht allein aus langer Tradition, sondern eben auch effizient und optimiert. Können wir als Kirche da mithalten? Auf einen Markt der Gebenden kommen nun auch die Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus, die uns heute im Predigttext begegnen. Sie kommen dorthin, wo Geben gezeigt wird, in den Tempelbezirk, in dem sich wohlwollende Geber in gutem Licht zeigen können. Sie kommen buchstäblich in eine Situation, in der es darum geht, am eindrücklichsten, am effektivsten seine Gaben arbeiten zu lassen. Und da beginnt unser Predigttext. Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die 9. Stunde zur Gebetszeit. Und es wurde ein Mann herbeigetragen, der war gelähmt von Mutterleibe an. Den setzte man täglich vor das Tor des Tempels, das da heißt das Schöne, damit er um Almosen bettelte bei denen, die in den Tempel gingen. Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingehen wollten, bat er um ein Almosen. Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach: Sieh uns an. Und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. Petrus aber sprach: Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest. Er sprang auf, konnte stehen und gehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Und es sah ihn alles Volk umhergehen und Gott loben. Sie erkannten ihn auch, dass er es war, der vor dem schönen Tor des Tempels gesessen und um Almosen gebettelt hatte. Und Verwunderung und Entsetzen erfüllte sie über das, was ihnen widerfahren war. Almosen geben. Diese Situation beschäftigt mich und Sie ganz sicher auch täglich. Vor dem Supermarkt, in der U-Bahn, an den Ampeln, auf der Straße. Ständig muss ich mich entscheiden. Und auch an vielen schönen Kirchentüren steht häufig jemand mit der Hoffnung, diese Kirchenmenschen, die müssen doch einfach was geben. Machen wir ja dann oft auch, mache ich auch. Von klein auf, als Pfarrerskind, gehört das für mich schon immer dazu. Auch wenn meine Eltern uns allen frühzeitig beigebracht haben, besser kein Geld zu geben, sondern besser Brote zu schmieren oder später dann im eigenen Pfarrhaus Gutscheine zu verteilen und jetzt auf der Straße öfter mal Wasserflaschen gerade bei der Hitze verschenken oder eben einen Müsli-Riegel hinlegen. Trotzdem läuft es bei mir doch meistens aufs Geld hinaus. Aus Verlegenheit, nicht gerade sehr effektiv, um etwas zu ändern. Und so wiederholt sich diese alte Geschichte, die wir eben gehört haben, ständig. Sie wiederholt sich bis heute. Und ich bin wahnsinnig froh, dass es bei uns nicht allein dieses tägliche kleine Münzengeben gibt, sondern dass wir wirklich eine gute kirchliche Arbeit haben. Gerade unsere Diakonie hier in Berlin und die Stadtmission arbeitet intensiv für Obdachlose und arme Menschen in der Stadt. Das Hilfsprojekt Die Täupe in der Teupitzer Straße zum Beispiel. Sie besorgen Wohnraum für junge Familien, die durch das Raster gefallen sind, weil es eben keinen Raum mehr gibt. Dass es so weit gegangen ist, macht mich besonders betroffen. Ich brauche Ihnen, glaube ich, gar nicht extra beschreiben, wie schmale Gesichter sich in die Metallstreben der U-Bahn-Sitze schmiegen und tote Augen auf die vorbeifahrenden Wagen starren, ob Tag oder Nacht. Berlin ist härter geworden und obdachloser. Und in dieser Hinsicht fürchte ich mich schon wieder vor dem Winter, wenn so viele Menschen frierend auf den Straßen bleiben. Ja, diese Routine des Gebens, wo Geld von oben nach unten fällt, sie ist auch nicht falsch. Sie ist schon ein wichtiger Teil vom Christsein. Auf sie sind Menschen auf der Straße auch angewiesen. Sie gehört einfach zu dem, was uns ausmacht. Giving what we can. Giving is what we can. Geben ist etwas, das wir können. Das kann Kirche, das wir abgeben können. Aber genau diese Routine unterbrechen Petrus und Johannes. Sie machen drei Dinge. Zuerst sagen sie zu dem Mann, der da sitzt, schau uns an, schau uns an. Was für ein Selbstbewusstsein sie haben. Sie werden gefragt, gib mir ein bisschen Geld, und sie sagen, schau uns an. Schau genau hin. Wer steht da vor dir? Nicht nur, wir schauen dich ganz genau an, das ist auch wichtig. Beim Geben, beim Münzen in den Pappbecher klimpern lassen, ist es wichtig, dass wir dem Menschen auch Hallo sagen und ihm damit zeigen, du bist für uns ein Mensch, ich sehe dich an. Ich habe schon öfter von Obdachlosen gehört, dass es das Schlimmste für sie ist, wenn sie einfach nicht angeguckt werden. Wenn die Blicke oben drüber weggehen, weil man sie nicht sehen will. Oder wenn das Geld ihnen so gegeben wird, aber der Mensch dabei gleichzeitig wegguckt. Wenn wir was geben, die Menschen anschauen. Aber Petrus und Johannes, sie drehen es eben um und sagen, sieh uns an. Das ist das Erste, was sie machen. Du beurteilst jetzt uns. Das machen sie nicht, damit sie gut dastehen oder um zu sagen, wir sind doch auch nur arme Schlucker, bei uns ist nichts zu holen. Ich glaube, sie machen es, weil sie das Vertrauen dieses Menschen gewinnen wollen. Sie, diese beiden ersten Kirchenvertreter in der Öffentlichkeit. Schau uns an, was siehst du? Was sieht man, wenn man diese beiden Jesus-Anhänger anschaut? Vermutlich einfache Kleidung, freundliches Lächeln, gute Intention. Ja, ich glaube, sie wollten wirklich Vorbilder sein in diesem Moment. Sie können sagen, schau uns an. Sie trauen sich das. Wir sind anders als die anderen, hier um 3 Uhr am Nachmittag, wo jeder was geben kann. Sie haben so eine Art Selbstbewusstsein, das ich als Christin auch gerne öfter hätte. Diese Haltung und tiefe Ruhe sagen zu können, hey, ja, schau mich an, ich habe dir tatsächlich etwas zu geben. Wir können dir etwas anderes geben. Der Mann ist aber noch ganz in der Routine gefangen, wie immer, so wie sich halt jeden Tag um 3 Uhr dort gehört. Bitte Geld, Spende, fertig. Der sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. Petrus aber sprach, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi von Nazareth. Steh auf und geh umher. Petrus und Johannes lassen sich einen Moment Zeit. Und jetzt kommt das Nächste. Sie bieten Jesus an, machen deutlich, wir gehören zu diesen Jesus-Leuten. Wir geben nichts, Gott ist es, der gibt. Und Gott ist es, der Menschen heil macht. Das ist kein Zauberwort, kein Wundermantra, Transformationswort. Im Namen Jesu bist du geheilt und zack, steht jemand auf und geht. Sie sagen auch nicht, wer arm oder krank ist, ist selber schuld, muss sich nur selber am eigenen Graben hochziehen, durchziehen und auf die Beine kommen. So funktioniert der Jesusweg nicht. Obwohl das natürlich sehr effizient Öffentlichkeit schafft. Self-Made-Man und Wunderheiler verkaufen sich ja nach wie vor hervorragend. Jesus heilt, aber er tut es nicht magisch und nicht automatisch. Unter dem Namen Jesu leben, das verpflichtet. Das gibt der Name Jesu. Das gibt Gott. Er verpflichtet Johannes und Petrus, dass sie jetzt mit diesem Mann verbunden sind und bleiben. Denn das Dritte, was Petrus und Johannes machen, ist, dass sie ihn ergreifen. Sie ergreifen ihn bei seiner rechten Hand und dann richten sie ihn auf. Kirche reicht die Hand, unterbricht die Routine von Geben und Nehmen. Heute Morgen haben wir in einem Gottesdienst in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche und ich habe vorhin gehört, auch hier im Dom junge Menschen in ihren Dienst als Freiwillige für Aktionen Sühnezeichen Friedensdienste entsandt. Diese jungen Menschen arbeiten weltweit in den verschiedensten Versöhnungsprojekten. Auch sie geben etwas von diesem Besonderen, indem sie ihre Hand reichen, helfen Wunden zu schließen, die Hass und Gewalt gerissen haben. Das ist das Besondere, was eine Gemeinde geben kann. Darin sind wir gut im Aufrichten, im Versöhnen. Und das gilt ja auch besonders an diesem Ort, an dem zum Beispiel am vergangenen Sonntag gemeinsam mit den Polen an den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs gedacht wurde, der von deutschem Boden ausging und das polnische Volk in entsetzlicher Weise versucht hatte zu vernichten. Und dieses einander die Hand reichen, das geht eigentlich in jedem Gottesdienst. Und erst recht beim Abendmahl, da reichen wir ja auch einander die Hand. Und manchmal gibt es dann diesen kleinen Druck von meinem Nachbarn, von meiner Nachbarin zum Schluss. Da steht jemand neben mir, den ich vielleicht überhaupt nicht kenne. Aber dieser kleine, feste Druck ist für mich genauso wie dieses Zupacken von Johannes und Petrus. Mich richtet es auf und das möchte ich nicht missen. Oder wenn wir einander segnen, wir legen einander die Hand auf unter dem Namen Jesu, berühren einander und schicken einander los. Damit ergreifen wir Menschen auf eine andere Weise, so wie es viele sonst nicht können. Bei jedem Segen sagt die Hand stumm, geh los, Gottes Kraft geht auf dich über. Gott stellt dich auf festen Grund, du kannst loslaufen und kannst Gott danken. Auch dieses Auflegen von Händen im Namen von Jesus, das Segnen, auch das ist Heilung, etwas, das Kirche gibt. Und dieser Grundakt von Kirche, der macht ganz ohne zu zaubern, packt zu und ergreift, macht die Beine fest und den Geist frisch und klar. Zugreifen und Verbindung aufbauen, das ist unsere Mission. Auch Petrus und Johannes packen zu und ergreifen und bestärken erst, bevor sie danach anfangen zu predigen. Und so beginnt Petrus mit einem munteren Mann an der Hand, den er so schnell nicht mehr los wird. So fängt Petrus dann an, lange zu reden und sein ganzes Programm für die Kirche zu entfalten. Er steht auf festem Grund. Er steht nicht allein. Ja, das können wir geben. Wir sind gut in Geldwohltätigkeit und wir ändern auch mit Münzen die Welt. Aber darüber hinaus können wir vieles mehr geben. Vorbilder, die sich anschauen, die sich sehen lassen können, weil wir die berühren können, die keiner mehr anfasst. Schau uns an. Wir können Menschen aufrichten und mit ihnen den Weg Jesu gehen. Menschen berühren, zupacken und ergreifen. Buchstäblich und von Haut zu Haut als Leib Christi. Und wir können darauf vertrauen, dass auch wir gepackt werden und aufgerichtet werden, ganz und heil werden. Nicht durch uns, sondern durch Gott. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.